Ja, in Deutschland haben wir ganz verschiedene Wege, wie man nach seinem Schulabschluss ins Berufsleben hineinfindet. Und es gibt ja, ich sag's mal, so die zwei großen Hauptwege. Das eine ist der akademische Weg eines Studiums. Und der andere Weg, vielleicht auch der klassische Weg, ist die Ausbildung oder die Lehre. Vielleicht kann man kurz mal ein Handzeichen machen. Wer hat als Abschluss eine oder als Berufsabschluss eine Lehre gemacht? Okay, da gehen einige Hände hoch. Und wer hat ein Studium gemacht? Ah, okay. Das sind die, die sich jetzt erhaben fühlen vielleicht. In den letzten 20 Jahren, da gab es tatsächlich einen, hat man auch so mitbekommen, in Deutschland einen regelrechten Akademisierungswahn. Immer mehr junge Menschen wollten studieren, studieren, studieren ist das Einzige, was zählt, ja, diesen höheren Abschluss vielleicht zu haben. In den vergangenen Jahren hat sich das aber interessanterweise wieder so ein bisschen gelegt. Also so die Lehre, auch das Handwerk und so eine echte Ausbildung zu machen, das hat wieder mehr so an Gewicht gewonnen. Ich durfte in meinem Berufsweg beide Seiten kennenlernen. Ich habe so ein duales, eine duale Berufsausbildung gemacht, das nannte sich damals so. Und das war sowohl ein Studium als auch eine Ausbildung, so eine klassische Ausbildung zum Industriemechaniker. Also ich bin gelernter Industriemechaniker eigentlich. Und davon will ich euch so ein bisschen erzählen. Ich kann mich da noch recht gut erinnern an meine ersten Tage als Lehrling in der Ausbildung. Wir waren da so eine Gruppe von, weiß ich nicht, 15 Leute, 15 Azubis und natürlich hat man als Lehrling, als Azubi auch einen Ausbilder, einen Meister. So wurden die auch bei uns genannt. Das waren echte Meister. Die hatten es auch drauf. Das Erste, was man in so einer Industriemechanikerlehre lernt, ist jetzt nicht irgendwie der Umgang mit großen Maschinen und CNC-Fräsen und was weiß ich, was es da alles gibt, sondern das beginnt tatsächlich sehr, sehr rudimentär, nämlich mit Feilen. Feilen. Dann denkst du ja wahrscheinlich, okay, was ist das Problem mit Feilen? Feilen, muss man das lernen? Ja, Feilen muss man lernen. Und unser Meister, der hat da sehr viel investiert, dass wir das anständig lernen. Und das Erste war erstmal 2 Tage lang eine Einweisung ins Feilen, in die Wissenschaft des Feilens. Und uns wurde alles erklärt über das Feilen, welche verschiedenen Feilen gibt es, welche verschiedenen Schliffarten gibt es, wie feilt man Rundungen, wie entgratet man Kanten, wie schafft man es, dass man Ebenen plan feilt und die nicht irgendwie krumm und schief sind, wie schafft man das, was rechtwinklig ist, wie misst man das und so weiter. Also man kann da ziemlich viel drüber erzählen und als der Meister das so erklärt hat, stand er natürlich auch an seinem Schraubstock und hat es auch so vorgemacht, wie man das so macht, ne? Und wie das genau funktioniert. Und jetzt könnte man sagen, cool, dass man das so genau erklärt bekommt, dass der Meister einem sowas vormacht, wie das geht. Aber der Anspruch einer Ausbildung, und das ist auch ein bisschen das Schöne gegenüber einem Studium, ist, dass sie das Ziel hat, dass man es nicht nur in der Theorie weiß, wie es geht, sondern zum Schluss tatsächlich selber kann. Und so war der zweite Schritt nach der Theorieeinweisung auch ganz klar, nämlich die praktische Übung. Ich bekam also ein Rohmaterial, einen sogenannten U-Stahl in die Hand gedrückt. Das ist ein U-förmiger Stahlklotz. Damit fängt jede Industriemechanikerausbildung an. Und dazu eine Zeichnung, in der dargestellt war, wie das fertige Werkstück aussehen sollte, versehen mit Maßen und zugehörigen Toleranzen. Und dann ging es los mit Feilen. Nicht nur ein Tag, nicht nur 2 Tage, nicht nur eine Woche, sondern volle 6 Wochen lang mussten wir an diesem einen Stahlklotz feilen, bis er ja, den Zeichnungsmaßen entsprach. Und ihr könnt euch vorstellen, so nach 3 Tagen, irgendwann hat man ein Motivationsproblem, immer dieser gleiche Stahlklotz, dann stehst du 7 Stunden am Tag da und feilst an dem rum. Nach 5 Tagen tun die Hände weh. Das heißt, man musste sich da so ein bisschen durchquälen, aber man muss sagen, nach diesen 6 Wochen wusste ich, wie man eine Feile hält. Ich wusste, was ein Millimeter ist, was ein Zehntel Millimeter ist, was ein Hundertstel Millimeter ist. Ich habe dafür ein Gefühl bekommen, ja. Und ich glaube, das war auch der Sinn der Übung. Zumindest schien es mir so. Das Prinzip einer Ausbildung ist noch stärker als bei einem akademischen Studium, diese Einheit von Theorie und Praxis. Ja? Das Ziel einer Ausbildung ist nicht allein, dass man es in der Theorie weiß, sondern das Ziel ist, dass man es zum Schluss selber kann. Und dazu muss man die Dinge, die man in der Theorie gelernt hat, in der Praxis anwenden. Man muss sie tun, man muss sie machen. Ja? Ich darf euch begrüßen zu der Predigt Nummer 6 in unserer laufenden Reihe. Sandra hat es schon angedeutet, wir kommen heute zu einem, ja, ich würde schon sagen, das ist so ein Kernthema vom Jüngersein, nämlich ein Jünger ist ein Macher. Ein Jünger ist nicht nur einer, wir haben das in den letzten Wochen sehr stark betont, der so in Gemeinschaft mit Jesus lebt, der mit Jesus ist, der in der Abhängigkeit von Jesus lebt. Er ist auch nicht nur einer, der Jesus nur zuhört, ein Schüler, der sich irgendwie prägen lässt von Jesus, sondern ein Jünger ist ein Mensch, der das, was er von Jesus hört, dann tatsächlich irgendwie in die Tat umsetzt. Und wenn man mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf das Leben von Jesus schaut und sich fragt, na, warum hat Jesus die letzten 3 Jahre seines Lebens rund um die Uhr mit diesen 12 Männern verbracht, dann ist die Antwort ja nicht, dass Jesus sich irgendwie einsam gefühlt hätte oder irgendwie Leute gebraucht hätte, mit denen er jetzt in Gemeinschaft ist. Das war vielleicht auch ganz schön, sondern Jesus hatte ja so eine Mission also auf dieser Erde. Er hat einen Plan. Ja, seine Mission war die Botschaft, die alles verändert, in diese Welt zu bringen und dafür zu sorgen, dass das dann auch weitergeht. Seine Mission war nicht, dass er derjenige ist, der das Evangelium in die ganze Welt bringt, sondern seine Mission war es, Jünger auszubilden, das zu tun. Er hat seine Zeit investiert in diese Männer mit dem Ziel, dass sie lernen, so zu denken, so zu handeln, wie er es tut. Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Ausbildung. Und wenn man Jesus jetzt so ein bisschen über die Schultern schaut und fragt, wie hat Jesus als der Meister, als der Ausbilder, wie hat er das angestellt? Dann stellt man fest, dass sich das im Grunde gar nicht so sehr unterscheidet wie von dem, was wir auch heute in der Berufsausbildung so mitkriegen. Ja? Auf der einen Seite hat Jesus seinen Jünger ganz viel gelehrt. Ja? Er hat ihnen vieles erklärt in Gleichnissen, so dass sie es verstehen. Er hat, denk an die Bergpredigt, ja? Vieles von dem, was wir im Evangelium lesen, ist Lehre von Jesus, ist Erklärung. Aber wenn wir auch genauer hinschauen, dann stellen wir auf der anderen Seite auch fest, dass es Jesus nicht nur wichtig war, seinen Jüngern zu sagen, was gut, was richtig ist, sondern es war ihm ein Anliegen, dass seine Jünger das auch leben und das auch tun, dass sie es ausleben. Und so hat Jesus immer wieder Situationen kreiert, in denen er seine Jünger herausgefordert hat, das, was sie von Jesus gehört oder gesehen haben, tatsächlich selber umzusetzen. Denken zum Beispiel an die Speisung der 4000, später auch an die Speisung der 5000. Da war die Situation ja die, dass da massig Menschen schon tagelang mit Jesus und den Jüngern unterwegs waren und irgendwann die Jünger sich so dachten, okay, die müssen jetzt irgendwann mal was essen. Und dann haben sie vorgeschlagen, Jesus, die müssen jetzt in die Dörfer, wir müssen das hier auflösen, die müssen was zu essen kriegen. Und dann hätte Jesus sagen können, okay, Jünger, ich zeige euch mal jetzt, wie so ein richtiges Speisungswunder geht. Macht er aber nicht. Ne? Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das hat zwar jetzt nicht ad hoc geklappt, aber zum Schluss waren es dann doch die Jünger, die diese 5 Brote und diese 2 Fische da ausgeteilt haben. Und zum Schluss waren es die Jünger, die dann diese 12 Körbe voll mit den Resten wieder eingesammelt haben. Sie wurden sozusagen Teil des Wunders. Jesus hat sie da voll mit eingebunden, um sie auch das in der Praxis zu lernen, was das bedeutet. Wir denken an die Jünger, als sie nachts ohne Jesus auf den See Genezareth unterwegs sind und wie ihnen um 3 Uhr morgens auf einmal Jesus begegnet. Und zwar nicht auf einem Boot, sondern halt laufend auf dem Wasser. Und nach einem anfänglichen Schreck fühlt sich Petrus in diesem Moment, warum auch immer, herausgefordert, dieses Boot jetzt zu verlassen und das zu tun, was jetzt Jesus da macht. Und Petrus macht es. Er tritt aus dem Boot heraus, er stapft mit seinem Fuß auf das Wasser und Jesus sagt zu ihm, komm. Das ist Teil der Ausbildung. Wir denken an die Aussendung der Jünger. 2-mal kommt es vor, dass Jesus seine Jünger eigenverantwortlich rausschickt, ohne selber dann dabei zu sein. Ja, einmal die 12 und dann den größeren Jüngerkreis, die 72. Und Jesus gab ihnen diesen Auftrag, eigenverantwortlich, ja, das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes in den Städten zu verkünden. Er hat ihnen vorher schon erklärt, wie sie das machen und was sie tun und lassen sollen und so, aber dann hat er sie auch weggeschickt. Wir würden heute sagen, das war ein Kurzpraktikum, ja. Und zuletzt noch ein Blick auf die längste und wichtigste Predigt von Jesus, nämlich die Bergpredigt, also die Inhaltsvermittlung schlechthin, Matthäus 5 bis 7. Die Bergpredigt, ja, sie ist ja sowas wie eine Lebensregel, so ein Grundgesetz für die neue Welt Gottes. Ja. Und Jesus geht da auf so viele ganz praktische Fragen ein. Ja. Wie gehe ich damit um, wenn ich auf jemanden so richtig sauer bin? Wie soll man leben, wenn man verheiratet ist? Was soll ich machen, wenn mich jemand richtig mies behandelt? Wie bete ich richtig? Wie gehe ich damit um, wenn mich Sorgen quälen? Und. Also alles ganz praktische, auch lebenspraktische Fragen. Und worauf ich hinaus will, bezeichnend ist bei dieser Predigt, wie sie endet. Diese Predigt endet mit diesem bekannten Gleichnis von diesen beiden Häusern. Das eine Haus auf Sand gebaut und das andere auf Fels gebaut. Und da sagt Jesus, ein jeder, der nun diese meine Worte hört, und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Man könnte jetzt noch ganz viele Sachen, Beispiele da aufführen, aber schon das reicht, denke ich, um eines sagen zu können. Jesus war es wirklich wichtig, dass seine Jünger nicht allein seine Botschaft nur hören, sondern dass sie zu Menschen werden, die das, was sie von ihm hören, auch wirklich tun, dass es ankommt im Leben. Und das gilt natürlich auch für uns. Wir sind Jünger Jesu. Ich glaube insgesamt, dass das sehr schlüssig klingt, ja, dass dieses Prinzip der Ausbildung, dass man die Botschaft von Jesus hört und sie dann auch tut, dass es nicht nur Theorie ist, sondern auch Praxis, das ist ziemlich logisch. Aber die Sache ist, in der Theorie klingt das schlüssig, aber in der Praxis stellen wir oft fest, dass dieser Übergang vom Hören zum Tun kein Automatismus ist, sondern dass da manchmal ganz schön große Lücken klaffen. Vor ein paar Jahren hat mir ein älterer Bruder aus unserer Gemeinde gesagt, so sinngemäß, hey, ich gehe seit 40 Jahren hier in die Gemeinde. Und wenn man es hochrechnet, habe ich wahrscheinlich 1000 Predigten gehört. 1000 Mal Wort Gottes. Und dann sagt er, aber weißt du, ich habe den Eindruck, dass sich bei mir eigentlich nichts verändert hat. Ich bin nicht so richtig, oder ich bin nicht gewachsen. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, wow, das ist eine echt ehrliche Aussage. Aber das ist auch eine echt krasse Aussage. Auch eine frustrierende Aussage irgendwie. Und von daher müssen wir echt drüber nachdenken, wie geschieht eigentlich Veränderung in unserem Leben? Und nicht nur, dass wir hier predigen oder was auch immer, die Bibel lesen, sondern wie geschieht Veränderung? Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, er bringt diese Schwierigkeit, die wir da oft haben in seinem Brief, im Jakobusbrief, einmal ziemlich gut auf den Punkt. Ja, dieses Thema Hören und Tun, das ist sehr wichtig für Jakobus in seinem Brief, wenn ihr den kennt. Und ich will nur mal drei Verse dort lesen aus Jakobus 1, die Verse 22 bis 24. Und er sagt da, ganz ähnlich wie Jesus dort nach der Bergpredigt, seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und dann bringt er den Vergleich. Er sagt, denn wer nur ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich und läuft davon und hat schon wieder vergessen, wie er ausgesehen hat. Dieses Bild oder diese Szene, die der Jakobus uns jetzt hier vor Augen malt, die könnte bei jedem von uns so morgens nach dem Aufstehen stattfinden. Ja? Das Erste, was man tut, ist, wenn man ins Bad kommt, man tritt vor den Spiegel. Ja? Man schaut sich irgendwie an, oft auch sehr intensiv. Man guckt, keine Ahnung, ist der Bart schon zu lang? Muss ich den jetzt rasieren? Wie schauen meine Haare aus? Muss man die mal waschen? Gibt es irgendeine Falte, die gestern noch nicht da war? Oder ja, und dann fängt man an zum Zähneputzen. Beim Zähneputzen schaue ich mich normalerweise auch noch im Spiegel an. Dann denkst du dir vielleicht, okay, du warst auch schon mal jünger. Ja, also man schaut sich schon ziemlich genau an, morgens so vom Spiegel. Geht mir so. Aber spätestens, wenn das Zähneputzen beendet ist, zieht man dann halt auch weiter. Schließlich wartet das Frühstück. Die Kinder müssen fertig gemacht werden. Die Arbeit wartet. Und in dem Moment, wo man diesen Schritt aus der Badezimmertür rausmacht, ist dieses Spiegelbild, das man sich gerade noch ziemlich intensiv angeschaut hat, eigentlich auch wieder weg. Es ist Geschichte. Es spielt ja auch keine Rolle mehr, weil jetzt an dem Tag andere Sachen wichtig sind. Und genau mit diesem Bild beschreibt Jakobus einen Menschen, der das Wort von Jesus hört, aber es eben nicht tut. Es ist ein Mensch, der sich durchaus intensiv mit der Botschaft von Jesus, mit seinem Wort beschäftigt. Jakobus verwendet hier den Begriff betrachten. Im Griechischen ein Begriff, der anzeigt, dass man was durchdrungen hat, vielleicht auch verstanden hat. Aber der Punkt ist, wenn dieses Betrachten vorbei ist, wenn man damit fertig ist oder im Bild gesprochen von diesem Spiegel jetzt wieder weggeht, dann ist es eben auch ganz schnell wieder vergessen. Und hat damit auch keine weitere Wirkung auf unser Leben. Und wisst ihr, als ich bei der Vorbereitung mir so ein bisschen über dieses Bild von Jakobus Gedanken gemacht habe und verstanden habe, was er da meint, da hatte ich für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Ja? Genau das, was der Jakobus hier beschreibt, das kenne ich. Ja? Weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja? Du hörst dir jetzt eine Predigt an, von wem auch immer, vielleicht jetzt von mir, und denkst dir so, ja, stimmt, hat er recht. Schön gepredigt, sagt mir manchmal jemand nach der Predigt und hat er gut ausgedrückt, ist ein guter Gedanke, ja. Und so nach 30 Minuten kommt dann aber irgendwann das Amen von der Predigt, hoffentlich. Dann ist die Predigt vorbei und der Gottesdienst geht irgendwann zu Ende. Es gibt Kaffeetisch, ja, und unterhält man sich so ein bisschen. Dann geht man nach Hause. Ist zu Mittag, Nachmittag, keine Ahnung, was man da macht, ein Spaziergang. Und wenn mich am Dienstag jemand fragt, ey, worum ging es eigentlich so in der Predigt, da muss man echt genau überlegen. Wenn es gut kommt, weißt du noch, was so das Oberthema war. Ne? Weiß ich, also mir geht es manchmal so. Oder morgens beim Bibellesen. Da sitze ich hier und lese meine drei Kapitel. Ich finde es auch echt spannend, was da immer drin steht, meistens. Und was Gottes Wort da so alles sagt und denkt drüber nach. Aber irgendwann sind diese drei Kapitel vorbei und dann schlägt man die Bibel zu. Und dann fange ich an zu arbeiten. Die Sache, die Jakobus hier beschreibt, oder das Problem, das ist nicht so sehr, dass man sich nicht intensiv genug beschäftigen würde mit dem Wort. Mit der Botschaft von Jesus, sondern das Problem, das Jakobus hier anspricht, ist, dass diese Beschäftigung über das Amen hinaus, über das Zuklappen der Bibel hinaus keine Wirkung mehr hat. Dass es eben, sobald man aufgehört hat, auch wieder weg ist, irgendwie aus dem Sinn ist und damit auch nichts verändern kann in unserem Leben. Und Jakobus sagt, wenn das passiert, dann ist es eine Form von Selbsttäuschung. Man macht sich was vor. Man bedenkt vielleicht, na, jetzt habe ich mir eine Predigt angehört, jetzt, ich habe meine drei Kapitel Bibel gelesen, meine Beziehung zu Gott passt. Ja? Aber das ist nicht so. Wir müssen das im Endeffekt beurteilen, nicht von der Zeit, die wir in irgendwas investieren, sondern von dem, was auch hinterher in unserem Leben auch bei rauskommt. Und von daher glaube ich, ist es für unser Christenleben eine ganz entscheidende Frage. Ja, wie kann das Wort in uns bleiben? Wie kann es unser Denken und Handeln auch wirklich langfristig und nachhaltig verändern? Was hilft uns auf diesem Weg vom Hörer zum Täter, wie Jakobus das so sagt? Und ich möchte dazu einfach mal so ein paar Perspektiven geben, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Anfangen muss man eigentlich mit dem Ganzen, was wir schon in dieser Predigtreihe gehört haben. Und wir haben sehr eingängig zum Beispiel bei Johannes 15 nachgedacht, über diese Abhängigkeit von Jesus Christus, in Jesus zu sein. Und das, was ich jetzt sagen werde, das setze ich jetzt mal voraus. Das will ich auch ganz klar an den Anfang stellen, weil das Entscheidende ist, in dieser Bindung zu Jesus zu leben. Und ich will jetzt darüber hinaus so ein paar ganz praktische Punkte erwähnen, die helfen können, von dem Hörer zum Täter werden. Meine erste Überzeugung ist die, ob Gottes Wort in meinem Leben ankommt oder nicht, das beginnt nicht erst bei diesem zweiten Schritt des Tuns. Auch noch nicht einmal bei diesem ersten Schritt des Hörens, sondern eigentlich noch davor. Nämlich bei der Frage, in welcher Haltung begegne ich Gottes Wort? Glaube ich Jesus, wenn er sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt? Glaube ich, dass das Wort Gottes meine Nahrung ist, die ich brauche? Glaube ich dem Schreiber des Hebräerbriefs, wenn er sagt, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Glaube ich das? Das ist erstmal so eine grundlegende Sache. Und dann, wenn ich dann am Sonntagmorgen hier reinkomme oder morgens meine Bibel aufschlage oder zum Hauskreis gehe, ist für mich so die zweite Frage, wie sieht es da in mir aus? Wo steht da mein Herz? Ich bin heute Morgen hier reingekommen und dann stand die Sandra vor mir und hat gesagt, hey, die ganzen Stühle sind durcheinander und das passt doch alles gar nicht. Und dann waren wir so hin und her und dann muss man die Stühle irgendwie rumrücken und dann haben wir noch gebetet. Ja, und mir war das dann wichtig, dass wir uns in dem Gebet wieder so ein bisschen besinnen. Wo ist denn mein Herz? Ist es in irgendwelchen Stresssituationen, in irgendwelchen organisatorischen Details oder ist mein Herz bei Jesus? Ist es auf ihn ausgerichtet? Bin ich offen für ihn? Bin ich bereit, verändert zu werden durch das, was da kommt? Manchmal sind wir innerlich sehr zerstreut und wir haben viele Sachen um die Ohren. Und da ist es, glaube ich, erstmal total gut, sich im Gebet wirklich zu sammeln, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Leben und dem, was da um mich herum so ist. Chrissy hat vorhin auch so gebetet, ja, und einfach zu ihm zu kommen und zu sagen, ich will jetzt auf dich schauen, ich will bei dir sein, ich will bereit sein, dass du mich veränderst, ich will bereit sein, dass du auch zu mir redest. Also das ist so der erste Punkt, mal die Haltung, wie gehe ich an das Ganze ran? Die zweite Sache, die glaube ich schon sehr entscheidend ist, ob wir vom Hören zum Tun kommen, ist die Frage, wie wir jetzt eigentlich Gottes Wort hören. Wie läuft es ab, wenn wir das machen? Ich merke das manchmal bei uns im Hauskreis. Ja? Wir haben da irgendeinen Bibeltext, über den wir da nachdenken. Und je nachdem, um was es sich handelt, verbringt man viel Zeit mit dieser sehr entscheidenden Frage, nämlich worum geht es hier eigentlich? Wie ist das zu verstehen? Was will Gott hier sagen? Und dann geht man den Bibeltext miteinander durch und es entsteht so Vers für Vers langsam so ein Bild davon, was Gott hier ausdrücken möchte. Und dann ist man irgendwann so beim letzten Vers angekommen und dann ist man irgendwie glücklich darüber und sagt so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Schön, ich habe es verstanden. Und das ist wunderbar. Aber das Ziel des Ganzen ist ja, dass das jetzt in meinem Alltag, in mein Leben hineinkommt. Und deshalb ist es ganz wichtig, egal ob das jetzt eine Predigt ist, ob das jetzt beim Bibellesen ist, alleine oder in der Gruppe, dass bei unserer Beschäftigung mit Gottes Wort immer eine Frage mitschwingt. Und diese Frage lautet, Gott, was möchtest du heute mir durch deinen Geist sagen? An welcher Stelle möchtest du mich verändern? Was soll ich tun mit dem, was du mir sagst? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, wir vergessen sie auch ganz oft, ja? Sondern sind sehr darauf konzentriert, etwas zu verstehen, aber wir stellen diese Folgefrage nicht. Und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht auch helfen können, das herauszufinden, was Gott von mir will. Ich kann mich fragen, ja, gibt mir das Wort Gottes ein Vorbild, dem ich folgen kann? Gibt es eine besondere Verheißung, die da drin steckt, der ich vertrauen soll? Gibt es eine Sünde, die ich meiden soll? Gibt es was, wofür ich Gott loben kann? Gibt es eine Wahrheit, die ich mir besonders einprägen soll? Und so weiter und so weiter. Und wenn man das macht oder wenn man mit dieser Frage im Hintergrund auch Predigten sich anhört oder in der Bibel liest, dann kann es sein, dass dann da so drei, vier Dinge hochkommen, wo man denkt, ja, das sind Dinge, die sind wichtig. Da will Gott mich vielleicht reizen. Mein Tipp wäre jetzt an der Stelle, konzentriere dich mal auf eine Sache, eine einzige. Weil wenn es gelingt, nur eine Sache im Leben zu überführen in die Praxis, wenn das gelingt, dann ist das für viele von uns ja schon ein Fortschritt von 100%. Ja? Und das ist super, wenn das klappt. Und wenn man drei, vier, fünf Sachen immer sofort umsetzen will, ist die Gefahr groß, dass man sich verzettelt und zum Schluss nichts davon abkommt. Und auch eine Sache, wenn man ich sag's jetzt mal, diese eine Sache gefunden hat, wo ich sage, ja, das will ich mitnehmen, das will ich in meinem Leben leben, dann sorg dafür, dass das jetzt nicht mehr aus deinem Kopf rausgeht, sondern dann schreib es dir auf. Manche haben so ein geistliches Tagebuch, wo man sowas reinschreiben kann. Vielleicht andere nutzen irgendeine App am Handy, wie auch immer. Wenn man im Hauskreis zusammen ist, könnte man zum Schluss ein Bild machen, wo jeder das draufmalt oder in die Chatgruppe schreiben, schieß mich tot. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass es jetzt da bleibt, weil das hat der Jakobus angesprochen, dieses Vergessen. Es muss da bleiben. Es muss in unseren Gedanken weitergehen. Der dritte Schritt ist jetzt konkret werden. Nehmen wir an, du hast diese eine Sache, wo du von Gott den Eindruck hast, das muss ich jetzt angehen oder das will Gott von mir. Nehmen wir an, du hast in der Bibel diese Geschichte vom barmherzigen Samariter gelesen, ja, und kommst zu diesem Schluss, ja, ich möchte für notleidende Menschen in meinem Umfeld da sein. Wenn das jetzt nicht nur so ein netter Vorsatz bleiben soll, sondern wenn das konkret werden soll, dann muss ich mir auch ganz im nächsten Schritt ganz konkrete Fragen stellen, nämlich wer ist eigentlich mein Nächster? Wer ist es? Wo wohnt der? Wann treffe ich den wieder? Und was braucht der? Was ist denn seine Not? Und wie kann ich ihm helfen? Wann mache ich das? Was ich damit sagen will, ist, also es bringt nichts, im manchmal geistlich ungefähren zu bleiben, sondern tun ist was sehr Konkretes, ist was, was auch Planung braucht, wo man sich überlegen muss, wie mache ich das? Ja? Und wenn ich dann an diesem Punkt jetzt bin, wo ich sehr konkret weiß, okay, das mache ich, dann bin ich auch herausgefordert, es einfach zu tun. Ja? Es gibt diesen Punkt, wo es einfach nur noch darum geht, es auch zu machen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Aber ich merke auch, das ist für uns manchmal ein Problem. Wenn man für sich alleine ist und das für sich so festlegt, merke ich, dass man manchmal Gedanken haben kann und sagen kann, ja, das wäre jetzt voll wichtig, aber es ist dann halt wieder weg. Es ist wieder irgendwas anderes. Und deswegen möchte ich nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht helfen kann, dass das nicht entfällt. Und dieser Punkt betrifft das Thema Rechenschaft geben. Also nicht alleine alles für sich zu besprechen, sondern andere Personen, andere Menschen in meinem Umfeld mit einzubinden, in die Pläne, die ich habe, auch in diese konkrete Umsetzung von Gottes Willen in meinem Leben. Wir haben parallel zu dieser Predigtreihe, das habe ich noch gar nicht hier so gesagt, ein kleines Team gegründet, das sich darüber Gedanken macht, wie wir Jüngerschaft in der Gemeinde leben können. Und ohne dem jetzt vorzugreifen, aber ich denke, es wird stark auch mit darauf hinauslaufen, dass wir das fördern wollen bei uns in der Gemeinde, dass wir diese Verbindung von zwei Menschen stärken wollen. Weil da, wo ich nicht alleine bin, da, wo ich andere Leute hineinschauen lasse in meine Pläne, in meine Schwierigkeiten, in meine Nöte auch manchmal, da kann man sich auch gegenseitig helfen. Und das wollen wir auch fördern. Aber ich glaube, es bringt sehr, sehr viel, auch mit anderen im Gespräch zu sein und ihnen zu sagen, also das habe ich mir vorgenommen und dann kann der andere mich auch mal fragen, und wie war das jetzt letzte Woche? Hat es geklappt? Ich habe ein Beispiel von dem Hauskreis Etzadler gehört, die von der Cornelia, ich sage das jetzt einfach mal so. Sie macht es ziemlich offensiv, nämlich, dass sich nach so einem Hauskreisabend jeder konkret schon überlegen muss, was bedeutet das jetzt für die Woche, wen kann ich das vielleicht auch weitergeben. Und dann beim nächsten Hauskreis wird auch gefragt, was war jetzt die Woche über. Ja. Man kann sowas auch im Hauskreis-Style machen oder wenn man als Gruppe zusammen ist oder in einer Zweierschaft oder wie auch immer. Aber es geht jetzt hier nicht um Kontrolle, sondern darum, dass man es auch macht und dass man eine Rechenschaft hat. Auch das hilft, Gottes Willen auch zu tun. Ich komme zum Schluss und ich möchte einfach nochmal zurückkommen auf Jakobus. Ich habe von Jakobus jetzt bisher vorgelesen, diese eine Seite, diese schwierige Seite, wo Jakobus sagt, oder einen Menschen beschreibt, der zwar hört, aber nicht tut. In Vers 25 beschreibt er dann die andere Seite. Einen Menschen, der von dem Hören zum Tun gelangt. Und er schreibt, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Glückselig sein. Ich finde das einen schönen Ausdruck. Das kennen wir von den Seligpreisungen, auch Matthäus 5. Und was Jakobus hier sagt, ja, da wo wir anfangen, nicht nur zu hören, sondern da wo das Gehörte unseren Alltag beeinflusst, da wo es uns verändert, da sagt Jakobus, da wirst du glückselig sein. Glückselig sein heißt, da wirst du Freude haben. Das ist nicht nur auf die Ewigkeit bezogen, dieses Selig sein, sondern glückselig sein ist, was im Hier und Jetzt ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, auch für unser Christenleben, was sehr frustrierend ist, wenn man feststellt, da verändert sich gar nichts, aber es ist auch was total Motivierendes, wenn man feststellt, okay, da verändert sich was. Das ist was, was unseren Glauben auch beflügeln kann. Und das drückt Jakobus hier aus. Und das wünsche ich uns, dass wir da mehr und mehr hingelangen. Dass wir nicht Hörer sind, sondern auch Täter. Ein allerletzter Punkt. Wenn man drei Schlüsse macht, ist immer schlecht. Aber das ist mir jetzt noch eingefallen. Wenn wir die Jünger anschauen, dann ist es so, dass sie keine perfekten Täter waren. Haben viele Sachen von Jesus gelernt. Die haben Jesus hat direkt vor Augen gehabt, aber sie haben viele Sachen immer nicht verstanden. Und Jesus hat sich manchmal gewundert und hat gesagt, wie kleingläubig seid ihr eigentlich? Habt ihr das jetzt immer noch nicht verstanden? Ja, es ist unsere Realität. Es ist die Realität, in der wir auch leben, dass wir Zeit brauchen. Aber es macht auch Mut zu sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern da umgegangen ist. Er hat ihnen diese Zeit gegeben. Er hat aus einem Petrus, aus einem Kleingläubigen, wie er ihn immer genannt hat, so eine große Persönlichkeit gemacht. Und den Weg, denke ich, will Gott auch mit jedem Einzelnen von uns gehen. In diesem Sinne, Amen. Und damit geht es jetzt erst los in dieser Woche. Ich hoffe, ihr könnt am Dienstag noch sagen, worum es ging.